Wem kann man nach all den Skandalen der letzten Jahrzehnte noch vertrauen?
Macht in der Hand von Menschen ist gefährdet und ist gefährlich, weil der Mensch sie missbrauchen kann.
Und damit ging irgendwie alles zu Bruch. Alle Masken, die ich mir aufgestellt habe, alles, das ganze System in meinem Inneren, wo ich gedacht habe, das ist das, wie es Gott gefällt, so muss ich leben, ist irgendwie alles zusammengebrochen, das ganze Fundament.
Manipulation, Druck und Demütigung. Alles unter dem Deckmantel der Religion. Die Psychologiestudentin Nelly Kronwald hat genau das erlebt. Heute spreche ich mit ihr und dem Theologen, Dozenten und Autor Thomas Harry über religiösen Missbrauch. Mein Name ist Kim Diehl und ich begrüße dich ganz herzlich zu Echt und Ehrlich, dem FTH-Talk. Ganz egal, über welches Thema wir hier sprechen, wir sprechen echt und ehrlich drüber. Und jetzt sitzen Sie hier bei mir. Herzlich willkommen, Nelly Kronwald. Herzlich willkommen, Thomas Harry. Schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank.
Nelly, ich fange mal bei dir an. Du hast religiösen Missbrauch in deinem eigenen Leben erfahren. Nimm uns da so ein bisschen mit rein. Was ist passiert?
Genau, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Mein Papa ist Pastor und wir haben eine kleine Gemeinde besucht, die sehr strenge religiöse Vorschriften hatte, nach denen wir uns halten mussten.
Wie sahen die aus?
Genau, die sahen aus, dass wir zum Beispiel uns entsprechend dieser Regeln kleiden mussten, zum Beispiel Röcke, keine Hosen anziehen durften, keinen Schmuck tragen durften, kein Make-up. Und das war dann auch im Kindesalter alles soweit in Ordnung, war für mich ganz normal, auch für meine Schwestern, bis man dann ins Teenageralter kommt, wo das einem doch irgendwie komisch vorkommt, weil man sich ja eben das auch ausprobieren möchte. Und irgendwann, ja, so mit 15, 16 Jahren habe ich auch angefangen, heimlich Hosen zu tragen. Bin ich dann im Keller umgezogen, bin zur Schule und dann wieder zurück. Und das war irgendwie so ein Doppelleben, das man geführt hat. Einerseits zu Hause die strengen Regeln, jede Woche dreimal in die Gemeinde gehen, Gottesdienste besuchen, Bibellesekreise, was an sich auch nicht schlimm war. Aber man hat doch irgendwie so ein eigenes Leben nochmal außerhalb der Schule und allem, was dazu gehört, genau.
Wodurch kam das dann, dass sich mit 15, 16 sich da sowas verändert hat und du auf einmal angefangen hast, da so ein bisschen auszubrechen?
Ja, weil man einfach auch gerne Dinge ausprobiert, glaube ich, als Jugendliche. Und man gedacht hat, hey, ich möchte auch gerne Make-up tragen. Und irgendwie mag ich das auch nicht, im Winter die ganze Röcke zu tragen. Es ist doch schon sehr kalt. Und vor allem, ich glaube, ich war eine der Schwestern, die meinen Papa immer wieder Fragen gestellt hat, warum? Kannst du mir bitte das Warum erklären? Wo steht das geschrieben? Gott, wo sagt Gott, ich soll nur Röcke tragen? Und das hat ja immer wieder mich so an so eine Grenze geführt, wo ich das nicht verstanden habe und gedacht habe, ich kann es nicht verstehen, nicht nachvollziehen, also mache ich es doch so, wie ich es gerne möchte.
Das heißt, seine Antworten haben nicht zu einer Befriedigung geführt.
Genau, ja. Ja.
Wann kam dann der Punkt, dass sich für dich was verändert hat und du gemerkt hast, dass so wie Dinge da laufen, das ist irgendwie nicht in Ordnung oder nicht gut oder nicht gesund?
Es war zwischendurch immer wieder dieses kritische Denken da, dieses Hinterfragen, aber man ist doch mitgelaufen. Das ist wie so ein einzelnes, geschlossenes System, in dem man unterwegs ist. Und ich glaube, der große Umbruch kam tatsächlich bei mir erst mit wo ich meine Tochter bekam. Und dann kam es zu Trennung von meinem Ehemann. Er hat uns dann verlassen.
Wann war das?
Da war ich 29. Genau. Und damit ging irgendwie alles zu Bruch. Alle Masken, die ich mir aufgestellt habe, alles, das ganze System in meinem Inneren, wo ich gedacht habe, das ist das, wie es Gott gefällt, so muss ich leben, ist irgendwie alles zusammengebrochen, das ganze Fundament.
Und wie kam das, du hast gesagt, dein Ehemann hat dich verlassen, wie kam es zu diesem Punkt?
Mhm. Ich habe zu Hause in der Ehe sehr viel psychischen Missbrauch erlebt, der auch mit dem religiösen Missbrauch zusammenhängt, dass man eben in diesen Gemeinschaften als Frau eine niedrigere Stellung hat. Man hat Bibelverse davor genutzt, um zu sagen, eine Frau hat ihrem Mann sich unterzuordnen. Das bedeutet, so steht das auch geschrieben, aber es wurde eher in dieser missbräuchlichen Art und Weise umgesetzt, dass eine Frau nichts zu sagen hat, dass sie eher Unterdrückung zu Hause erlebt. Und das habe ich dann auch viele Jahre mitgemacht. Und irgendwann, als er uns dann verlassen hat, genau, dann war das bei ihm irgendwie so ein Punkt, wo er gesagt hat, ich möchte nicht mehr.
Genau. Und wie hat sich das für dich angefühlt, als dann, du hast gesagt, alles zusammengebrochen ist, das komplette Fundament weg war?
Ich habe mich so arg nach Gott ausgestreckt. Ich habe gesagt, Gott, das kann nicht sein. Das Bild, was ich da von dir habe, entweder bist du so und dann will ich damit nichts zu tun haben, oder ich will dich zum ersten Mal wirklich kennenlernen. Wer bist du, Gott? Was ist das für ein komisches Bild, was ich von dir habe? Das will ich nicht. Mein Bild von Gott war so verzerrt, so falsch. Und das bringt so viel Schmerzen mit sich, weil du ständig Angst hast vor Gott. Du hast Angst, nicht in den Himmel zu kommen. Du hast Angst, irgendwas Falsches zu tun, dass er dich sofort ablehnt. Und das wollte ich nicht mehr. Genau. Und dann habe ich mich wirklich auf die Suche gemacht, habe gesagt, Gott, wo bist du? Wer bist du? Zeig dich mir neu. Und das ist dann auch passiert.
Schön. Wir kommen dann nachher auch noch mal genauer drauf zu sprechen, Thomas. Ich komme mal zu dir. Du bist zusammen mit Michael Herbst Herausgeber des Buchs Von der dunklen Seite der Macht. Macht ist ja oft generell schon eher negativ konnotiert. Gibt es auch eine helle Seite der Macht? Also hat Macht überhaupt was Positives?
Ja, selbstverständlich. Weil Macht an sich nicht schlecht oder gut ist. Ich vergleiche das gerne mit einem Werkzeug, das ich brauchen kann, um im Garten zu arbeiten, oder ich kann damit meinen Nachbarn schlagen. Also das Werkzeug ist nicht schuld, die Macht ist nicht schuld. Gott hat uns Einflussmöglichkeit gegeben. Das macht uns zu seinen Ebenbildern. Aber eben Macht in der Hand von Menschen ist gefährdet und ist gefährlich, weil der Mensch sie missbrauchen kann.
Warum habt ihr dieses Thema ausgewählt? Wie kam es dazu?
Nun, es hatte damit zu tun, dass es in der jüngeren Geschichte halt viele Sachen in den Medien kamen, Geschichten in den Medien kamen, wo eben es um Machtmissbrauch ging, gerade im christlichen Kontext, und zwar über alle Konfessionen hinweg. Und auch in Umfeldern, in denen wir uns selber bewegten, kam das eben vor. Und wir stellten fest, es gibt wenig dazu. Und es gibt vor allem auch wenig dazu, was vielleicht strukturell auch wichtig ist, um die Wahrscheinlichkeit zumindest zu minimieren, dass das vorkommt in Kirchen. Und so hatten wir auch zusammen mit dem Verlag das Bedürfnis, da was in die Situation hineinzusagen.
Du unterscheidest in deinem Buch auch zwischen leisem und lautem Scheitern. Was genau meinst du damit und wo ordnet sich dieser religiöse Missbrauch, wie Nelly ihn erlebt hat, ein?
Ja, das ist sehr erschütternd, was du erzählst. Und das sind diese Geschichten, wo ich bei mir immer auch eine Wut entsteht, dass es überhaupt so weit kommt. Aber es geschieht und es geschieht immer noch und es geschieht dauernd. Ich würde das laute Scheitern dort zuordnen, wo ein, oder man muss vielleicht noch sagen, kein Leiter, auch keine Leiterin, tritt in ihre Aufgabe mit der Absicht, oder vielleicht ganz, ganz wenige nur, ich will meine Macht missbrauchen. So wie die wenigsten in eine Ehe einsteigen und sagen, ich will hier möglichst schnell wieder eine Scheidung. Also das geschieht irgendwas unterwegs. Und das laute Scheitern hat oft damit zu tun, dass wirklich man sich in was hineinreitet, was mit Machtmissbrauch zu tun hat, und es fliegt auf. So, und dann gibt es einen Knall. Ich möchte aber auch, das hat nicht direkt mit Missbrauch zu tun, es gibt auch das leise Scheitern. Also es sind Leiter und Leiterinnen, die nicht wirklich leiten, die vor sich hinwursteln, die ganz im Stillen ihr Ding drehen. Ja, vielleicht leidet auch jemand darunter, vielleicht nicht groß, es kommt nie ans Tageslicht. Das würde ich als das leise Scheitern bezeichnen.
Und was versteht man deiner Meinung nach unter religiösem Missbrauch? Also wie definierst du ihn? Wo fängt religiöser Missbrauch an?
Es hat immer damit zu tun, dass eine Person in einer bestimmten Rolle, in einer formalen oder nicht formalen Leitungsrolle ist und dass sie darin Einfluss nimmt, Druck ausübt, und zwar eine massive Form von Druck unter einer theologischen, biblischen Argumentation. Also es kommen immer, Bibelstellen spielen eine Rolle, Worte von Gott spielen eine Rolle, wo man nun versucht, wo eine Person versucht, das, was sie will, zu bekräftigen und zu untermauern und ihm Gewicht zu verleihen, um bei einem Menschen etwas zu erreichen, was er will.
Da wollte ich gerade ein Beispiel zu geben, weil bei uns wurde dann eben gesagt, nur wenn du vor dem Gemeindeleiter Buße tust, dann ist dir vergeben.
Ja.
So, das steht eben nicht im Wort Gottes, aber um das zu erreichen, wird ja. das gesagt und das hemmt einen total eben ja. auch zur Buße zu gehen. Ja. Und dann hat man im Rückschluss Angst, Gott hat einem nicht vergeben. Das ist wie so ein Kreislauf, ja, der in sich schließt.
Gab es solche Situationen, wo du dann öffentlich sozusagen Buße getan hast?
Ich hatte tatsächlich eine Situation, die mir sehr schwer fiel, weil ich, wir sind vor der Ehe zu weit gegangen mit meinem Ex-Mann. Und bei uns hieß es, diese Sünde, also man hat Sünden kategorisiert und gesagt, Sex vor der Ehe bedeutet, du musst das vor den Gemeindeleitern bekennen. Erst dann ist dir vergeben. Das hatte aber dann mit, also das hatte dann quasi die Konsequenz, dass man aus dieser Gemeinschaft ausgeschlossen worden ist. Also du tust Buße und wirst ausgeschlossen, verlierst das ganze System. Das heißt, du gehst nicht zur Beichte, weil du Angst hast, rauszufliegen, hast aber enorme Angst, dass Gott dir nicht vergeben hat. So, dann steckst du total in einem Dilemma. Und wir sind dann nicht zur Beichte gegangen und saßen vorne, ich weiß noch, an meiner Hochzeit, ich habe gedacht, ich fühle mich so schlecht gerade, Gott. Ich habe ein weißes Kleid an, aber ich fühle mich so dreckig. Mhm. Hast du mir vergeben, Gott? Ich habe bei dir um Vergebung gebeten, aber hast du mir vergeben? Das war, genau, wenn eben die Bibel dafür genutzt wird, um Menschen zu einer bestimmten Tat zu bringen. Ja,
genau, und wenn die Unterscheidung zwischen, was Gott sagt und was ein Leiter sagt, verschwimmt. Also auf einmal ist nicht mehr klar, mit wem habe ich es zu tun? Habe ich es mit einem Menschen zu tun oder habe ich es jetzt mit Gott zu tun? Wenn das verschwimmt, dann geschehen genau solche Dinge.
Ja, genau. Nelly, du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, so ein religiöser Missbrauch hat ja massive Folgen für Betroffene. Wie sehen diese Folgen aus?
Ich glaube, an erster Stelle würde ich tatsächlich die Angst setzen, dass man enorme Ängste entwickelt. Angst gegenüber Gott, dass er einen verflucht, dass er einen straft. Strafe ist so ein großes Thema, womit dann im Nachhinein auch viele Betroffene noch lange zu kämpfen haben. Wenn ihnen etwas passiert, dass man sagt, das ist Gott, der dich straft, das habe ich auch erlebt. Ich lag im Krankenhaus mir wurde ein Abszess rausgeschnitten und dann plötzlich standen um mich herum drei oder vier Älteste, also das waren die leitenden Brüder in dieser Gemeinde, die wollten von mir, dass ich unbedingt eine Beichte loswerde. Irgendwas müsste in meinem Leben sein, dass ich jetzt im Krankenhaus liege. Und sie haben gesagt, beichte das jetzt, dann ist dir vergeben und dann bist du gesund.
Ja. Und wie hast du dann reagiert in dem Moment?
Genau, ich lag auf dem Bett, ich habe alles von mir gegeben, bis auf die eine Sünde, die ich nicht beichten konnte. Und habe aber einfach gehofft, okay, jetzt irgendwie werde ich doch gesund. Also man ist da auch mitgegangen, weil natürlich ist da irgendwo dieses Kritische, wo man immer wieder hinterfragt. Aber man hat gelernt, diese natürliche Reaktion, die der Mensch hat, entweder kämpfe oder fliehe, man hat nichts von beiden. Du darfst nicht kämpfen, du darfst nichts sagen und du darfst auch nicht fliehen. Du bist in diesem System wie quasi gefangen. Und dann bist du da und du gehst einfach mit. Du machst das mit, bis du irgendwann einen Punkt erreicht hast, wo du sagst, ich kann nicht mehr.
Das heißt, Angst ist ein ganz großer Punkt oder so eine Unsicherheit
Genau.
auch.
Das war die Frage.
Gibt es noch weitere
Angst,
Punkte?
Das Selbstwert, das leidet extrem darunter, weil man nicht weiß, wer man ist. Man hat das kritische Denken unterbunden, verloren. Hoffnungslosigkeit. Man hat ein gewisses Trauma auch, das man dadurch erlebt. Einfach, man könnte sogar die posttraumatische Belastungsstörung darunter verstehen, dass man eben wirklich traumatische Erfahrungen erlebt, wo man, wie ich das eben erklärt habe, man in der Situation drinne steckt und nicht raus kann. Ja. Mhm. Genau. Ängste, Hoffnungslosigkeit, Depressionen können auch als psychische Folge sein, dass man wirklich keinen Antrieb mehr hat. Und wenn man eben aus dem System rausbricht, dass man dann irgendwie gar nicht mehr weiß, wie man weiterleben soll.
Mhm. Ja. Gibt es denn, Thomas, bestimmte Strukturen, die so einen religiösen Missbrauch begünstigen?
Ja, die gibt es. Für mich ist es immer eine Mischung zwischen natürlich einer Person, die eine wichtige Schlüsselrolle spielt und ihre Prägung und ihre, sage ich auch mal, Dysfunktionalität, die sie hat, also die Macht hat und die sie nun nutzt. Und das klingt geistlich, aber sie verfolgt eigentlich sehr eigene Ziele, sehr selbstbezogene Ziele auch. Und dann aber, glaube ich, ist das wirklich ein unterschätzter Punkt, dass die Struktur, das Umfeld eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Also gibt es hier so etwas wie Rechenschaft für die Leitenden? Wo legen sie Rechenschaft ab? Wer spricht mit ihnen über solche Themen? Ist es in der Gemeinde, in der christlichen Organisation lanciert, das Thema des Missbrauchs? Ist das überhaupt ein Thema oder gibt es das gar nicht? An vielen Orten ist das überhaupt kein Thema.
Ja.
Also das sind strukturelle Dinge oder auch, ich denke manchmal auch in Anstellungsverfahren, die einfach zu flott gehen, zu schnell gehen. Man stellt jemand an, weil er einen guten Eindruck macht, charismatisch rüberkommt, irgendeinen Leistungsnachweis mit sich bringt und so weiter. Und man schaut nicht genau hin, wie haben Leiter, Menschen, Mitarbeiter unter ihm gelebt in den letzten 10 Jahren? Wie haben sie ihn erlebt? Wie ist er rübergekommen? Also man ist da auch oft auch unsorgfältig. Und darf ich noch etwas sagen, was ganz entscheidend ist, es gibt oft für Betroffene keinen Ort, wo sie hingehen können. Genau. Also im Grunde genommen müsste eine Gemeinde sagen, wenn dir Unrecht geschieht hier, hier ist ein Name und es sollte nicht jemand aus der Gemeindeleitung sein, besser auch jemand außerhalb dieser Gemeinde und du darfst dich dort hinwenden und du wirst gehört. Das kommt erst langsam, dass man solche Ombudsstellen, sagen wir in der Schweiz, gibt für Betroffene, wo sie hingehen. Viele bleiben allein.
Ja, oder erleben dann zum Beispiel auch Situationen, wo sich Frauen an Pastoren wenden und sagen, ich erlebe zu Hause Gewalt, mir geht's nicht gut, ich brauche dringend Hilfe. Und dass man dann sagt, du bist nicht gehorsam, du musst deinem Mann dich unterordnen. Ja. Und dann hat man wirklich das Gefühl der Hilflosigkeit. Ja. Wo soll ich mich hinwenden? Ja. Menschen außerhalb, es werden auch selten Therapien aufgesucht, weil man denkt, sie verstehen mich nicht. Mhm. Sie wissen nicht, was religiöser Missbrauch bedeutet. Wo soll ich mich hinwenden? Und diese Hilflosigkeit ist auch ganz groß. Ja. Ja.
Und das führt, wenn ich das ergänzen darf, zu einem doppelten Missbrauch. Also nicht nur, was in dieser Ehe geschieht, sondern wenn man dann nicht ernst genommen wird, wenn man Hilfe sucht und abgewimmelt wird und du bist nicht gehorsam, das ist noch einmal ein zusätzlicher Missbrauch im Grunde genommen. Und er vertieft das nochmal.
Jetzt könnte man ja ganz zynisch sagen, nach all dem, was wir jetzt gehört haben, an wirklich furchtbaren Dingen, lassen wir es doch einfach mit dieser Leiterschaft, lassen wir es doch ganz mit der Macht, dann sind wir auf der sicheren Seite. Warum sollten wir überhaupt noch Leitern heutzutage vertrauen? Oder wem kann man nach all den Skandalen der letzten Jahrzehnte noch vertrauen? Thomas?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube nur, dass es das nicht geht, ohne dass jemand leitet. Es gibt ja diese Gruppierung, oder es gab sie eine Zeit lang, die sagten, wir haben keinen Leiter. Wir machen das alles wirklich gemeinsam. Und das stimmt nicht. Irgendjemand leitet immer. Es ist sogar eine besonders gefährliche Aussage, weil damit nicht deklariert ist, wer hier wirklich führt. Aber es führt immer jemanden. Das ist einfach so. Früher oder später sieht man, wer hier eigentlich die Fäden zieht. Also das ist nicht die Lösung. Es ist eher die Lösung, dass man eben Formen der Rechenschaft einführt, dass man genauer hinschaut, dass es Ansprechpersonen gibt, also dass man wirklich auf der strukturellen Ebene einige Dinge tut, die helfen würden, vor allem auch Betroffenen, Opfern helfen würden, dass sie wissen, wohin sie können. Und dann vielleicht auch ein bisschen unser Leiterbild korrigieren, dass wir immer wieder so die sehr charismatisch wirkenden mit dem großen Leistungsnachweis unkritisiert in Leitungspositionen weiternehmen, nach oben befördern, manchmal noch irgendwie mit Verwandtschaftsbeziehungen und so. Und dass wir verlernt haben, nach Demut zu fragen, dass wir gelernt haben, auch auf biblische Beschreibungen, was eine Leitungsperson ausmacht, dass wir das oft einfach nicht genug ernst nehmen.
Was macht denn eine Leiterfigur nach der Bibel aus?
Es gibt mehrere Dinge, die man sagen könnte. Zum einen ist es diese dienende Grundhaltung, die im Alten wie im Neuen Testament eine ganz wichtige Rolle spielt. Dann gibt es einige sehr explizite Aussagen im 1. Timotheusbrief zum Beispiel. Er soll mildtätig sein, freundlich sein. Oder Petrus schreibt in seinem Brief, nicht streitsüchtig, nicht beherrschen wollen, sondern dienen wollen, bereit, Böses zu ertragen, heißt es sogar. Also bereit auch, einen Weg der Demut zu gehen. Es gibt so viele Beschreibungen, die wirklich sehr explizit auf Leiter zugeschrieben sind, die seine Freundlichkeit, seine Milde, sein weiches Herz betonen. In Missbrauchsgeschichten hast du immer Menschen mit zwei Gesichtern. Sie sind einerseits so, sie können so sein, aber sie können 0, plötzlich drehen und hart sein, unerbittlich sein, fordernd sein. Und ja, das gilt es wahrzunehmen und zu durchschauen.
Mhm. Nelly, du hast ganz am Anfang gesagt, dass sich für dich alles verändert hat, als du Gott neu kennengelernt hast. Wie sah das damals aus? Was war dein Gottesbild vorher? Das war viel mit Angst verbunden, hast du gesagt. Und wie sah es dann aus? Oder wie sieht es jetzt aus?
Genau, ich war auf einer Konferenz und da war die Botschaft vom Kreuz nochmal so deutlich in mein Herz gekommen, wo ich einfach gespürt habe, ach, dafür, Jesus, dafür bist du ans Kreuz gegangen. Es war ein unfassbar starker Moment, wo ich noch viel verarbeiten musste danach. Aber das war meine Wiedergeburt, wo ich einfach gespürt habe, das ist eine echte Beziehung. Jesus, das bist du. Das bist du gar nicht, was ich vorher über dich dachte, sondern das bist du. Und das war wunderschön, weil ich dort so viel Liebe und Annahme gespürt habe, wie noch nie zuvor in meinem Leben. Jesus ist mir begegnet. Ich habe das so in meinem Herzen einfach verspürt. Alles vergeben. Ich bin für dich gestorben, Nelly. Ich liebe dich so unendlich.
Wie hat dein Umfeld auf diesen Wechsel dann reagiert?
Mein Umfeld?
Also dein Gemeindeumfeld.
Also genau, mit der Trennung bin ich quasi aus dieser Gemeinde rausgegangen und habe mich dann auch einer neuen Gemeinde zugeordnet. Und die sind natürlich für sie kannten meine Vorgeschichte so quasi nicht, für sie war das normal. Meine Familie ist tatsächlich gut damit umgegangen. Am Anfang waren sie... Ja, vielleicht irgendwie so, haben ja so das beobachtet, aber auch mit meinem Vater, wir verstehen uns sehr gut. Ich habe mit ihm so viel aussprechen können, wo auch viel Tränen geflossen sind. Und das, glaube ich, was ich auch zu deinem Punkt eben noch ergänzen möchte, ich glaube, dass die eben, die missbrauchen, selbst oft missbraucht worden sind. Dass das wirklich wie so eine Kettenreaktion ist, dass sie das auch nicht wissen, eben was dort genau geschieht, sondern sie haben das so beigebracht bekommen und sie geben es weiter. Ja, das ist stimmt. Keine Entschuldigung, aber das ist etwas, was einen verstehen lässt, warum sie es tun.
Das ist ein wichtiger Punkt.
Ja, und ich glaube eben, dass sie selbst solche Prägungen erlebt haben. Und deswegen mit meinem Papa konnte ich da auch sehr viel aussprechen. Und mir liegen diese Menschen ganz besonders auf dem Herzen. Wirklich, ich liebe diese Gemeinschaft. Ich will da reinsprechen und einfach zusprechen. Es gibt eine andere Beziehung mit Gott.
Jetzt gibt es ja unter unseren Zuschauerinnen und Zuschauern vielleicht Menschen, die ebenfalls betroffen sind von religiösem Missbrauch. Was würdet ihr diesen Menschen raten? Wie findet man Auswege? Wie findet man Hilfe, Thomas?
Also ich würde dann gerne Nelly dazu hören, was sie sagt. Es gibt heute in der Schweiz und auch in Kirchenverbänden zunehmend tatsächlich Stellen, wo man sich hinwenden kann. Das entsteht langsam, aber sicher und es ist höchste Zeit, dass es solche Orte gibt, wo Leute auch ausgebildet sind und wo sie professionell und seelsorgerlich gut damit umgehen können. Und wenn es nicht in einer Gemeinde eben eine Art Richtlinien gibt, wohin man sich wenden kann, wenn man diese Adresse nicht hat, dann ist es trotzdem gut, dass man sie sucht. Und ich glaube, gute Seelsorger können einen da auch weiterverweisen. Das würde ich sagen. Und ich würde auch mir sehr, sehr wünschen, ich weiß, das ist schwierig, dass Betroffene nicht aufgeben. Es kann sein, das ist leider so, dass sie an den ersten Ort nicht gehört werden, nicht ernst genommen werden. Und ich würde mir sehr wünschen, und vielleicht darf die Sendung dazu beitragen, dass Leute nicht aufgeben und sagen, ich versuche es woanders. Es ist nötig, sie tun es nicht nur für sich, natürlich besonders für sich, sie tun es für ganz viele andere auch. Das ist, was Nelly macht. Also ich glaube, dass sie für ganz, ganz viele eine Türöffnerin ist und Gott sei Dank. Und man macht sich ja sehr verletzlich auch damit. Ja.
Ich glaube, der Heilungsprozess ist sehr individuell. Also wirklich dieses Nicht-Aufgeben bedeutet auch, ich brauche eine stabile Umgebung, in der ich Heilung erfahren darf. Ne? Diesen Rückzugsort zu finden, erstmal auch sich vielleicht von diesem Missbrauchs, von der Umgebung distanzieren, um nicht wieder missbraucht zu werden, um nicht wieder Gewalt zu erleben, dass man eben neben der Aufarbeitung immer einen stabilisierenden Faktor hat, ja, dass man nicht in die Destabilisierung kommt, wo man wirklich dann nicht mehr im Alltag zurechtkommt, sondern sagt, ich arbeite auf und parallel brauche ich diese Stabilisierung, dass man Missbrauch beim Namen nennt, zum Beispiel gehört auch dazu, dass man versteht, dass es mir tatsächlich passiert. Ich brauche Raum zur Heilung, dass man auch Trauer zulässt und versteht, was man alles an Verlusten erlebt hat in der Zeit.
Ja, Nelly, mich fasziniert es so, dass du trotzdem dran geblieben bist und genau eben zu den Personen gehörst, die nicht aufgegeben haben. Ne? Weil ich meine, als du von außen betrachtet, hattest du allen Grund, einfach zu sagen, ganz ehrlich, ich will mit Glaube und Kirche nie wieder irgendwas zu tun haben. Und ich glaube, jeder von uns würde es verstehen. Und da die Frage an dich, was hat dir Hoffnung und Kraft gegeben, trotzdem dran zu bleiben?
Die persönliche und intime Beziehung mit Jesus. Das ist ein meilenweiter Unterschied, ob du nur anhand deines theologischen oder Kopfwissen mit Gott unterwegs bist oder ob du eine echte Begegnung mit ihm hast. Definitiv. Und Jesus sagt, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch Ruhe geben. Dieses Beladene, bring es zu Jesus und er wird es dir abnehmen und er wird dir zeigen, was echte Beziehung bedeutet.
Mhm. Abschlussfrage an dich, Thomas. Was macht dir Hoffnung? Also trotz all der Schwere um das gesamte Thema herum, was gibt dir Hoffnung?
Es macht mir Hoffnung, dass viele Leitungspersonen, die ihre Macht missbrauchen, damit nicht durchkommen. Dass das mehr und mehr ein Thema wird und ans Licht kommt. Das macht mir Hoffnung. Es ist nicht mehr so leicht in unseren Kreisen oder in unseren Breitengraden, wie es auch schon war, einfach, dass diese Dinge kein Ende finden. Es macht mir Hoffnung, dass junge Menschen sich wehren, dass sie sensibilisiert sind, dass sie diese Dinge zu durchschauen beginnen und zu benennen beginnen. Das macht mir große Hoffnung. Und dass Gott auch die Dinge ans Licht bringt, das macht mir Hoffnung.
Vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank für eure Ehrlichkeit und das tolle Gespräch mit euch.
Gerne.
Sehr gerne.
Religiöser Missbrauch, ein schweres Thema, dem wir uns heute gewidmet haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bald geht es weiter mit Echt und Ehrlich und ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist.